möchte eine Short History auf Hirnforschung machen. Also so wie der Hawking gesagt hat, Short History of Time, möchte eine kurze, abgekürzte Geschichte der Hirnforschung geben. Und zwar wiederum Freges Bemerkung folgend, der gesagt hat, in der Version jetzt für die Hirnforschung, nach der Bedeutung des heutigen Standes der Hirnforschung muss man im historischen Zusammenhang und nicht in ihrer gegenwärtigen Zustand gefragt werden. Ich möchte über diese 2500 Jahre galoppieren in wenigen Minuten und werde mich auf vier Männer beziehen. Der erste ist natürlich Aristoteles, dann möchte ich über Descartes zwei oder drei Worte sagen, dann über Santiago Ramón y Cajal und schließlich und endlich über Warren McCulloch und seine Idee Computing in Nervous Nets. Also, ich fange natürlich mit Aristoteles an. Wie Sie sich vielleicht erinnern, Aristoteles wusste genau, wozu das Hirn da ist. Das Hirn ist ein Kühler für das heiße Blut, das durch den Körper durchläuft und kommt dann schließlich ins Hirn, wo es gekühlt werden muss, sonst würde man ja das Blut verdampfen. Er hatte diese Einsicht von Verletzten, von Hirnverletzten und Schädelverletzten, die von der berühmten Schlacht von Koronea, wo Philipp II. Die Herrschaft über die Thebaner und die Athener gewonnen hat, sind die vielen Verletzten nach Athen gebracht worden und da hat Aristoteles gesehen, wenn er mit seinem Finger auf das bloßgelegte Hirn greift, fühlt es sich ganz kühl an. Er hat somit eine gewisse Schule des Denkens über das Gehirn entwickelt, das heißt Kardiozentrismus. Wieso Kardio? Ja, weil die Leute haben gesagt, ja, wo ist denn die Seele? Wo ist denn der Geist? Nur die Antwort, wo ist die Seele, wurde ja schon von Homer beantwortet, sie ist nämlich im Zwerchfell, im Freien. Und wieso? Wieso im Zwerchfell? Ja, Sie wissen ja, wenn man lacht, bewegt man das Zwerchfell. Und nur der Mensch kann lachen, nur der Mensch hat eine Seele, die Tiere haben keine Seele, die Tiere können nicht lachen. Also klar, Freien, das ist der Seele. Und der Sitz des Geistes muss natürlich thermodynamisch korrekt beantwortet werden, nämlich an der wärmsten Stelle des Körpers, im Herz. Daher wurde die aristotelische Interpretation dessen, was das Hirn tut, interpretiert, dass es das Herz ist, welches das Zentrum des Geistes ist. Kardiozentrismus. Jedoch ist er auf viele Gegner gestoßen, unter anderem natürlich Hippokrates, Galen und so weiter und so weiter. Und schließlich hat sich eine kephalozentrische Idee des Geistes entwickelt, wo man den Geist und Verstand, Nous im Griechischen, im Kopf zu finden hat. Diese Entwicklung ging weiter und weiter. Man hat gesehen, dass dann merkwürdige Röhren, Schläuche vom Hirn herunterlaufen und wieder hinauf. Diese Schläuche wurden als die Nerven identifiziert. In diesen Schläuchen fließt eine Flüssigkeit. Und Descartes war der nächste, den ich gerne erwähnen möchte, denn es war Descartes, der als erster den Begriff der Maschine in der Beschreibung der mentalen, der geistigen Tätigkeiten eingeführt hat. Descartes in seiner La Passion de l'âme hat diese sehr interessante Beobachtung gemacht, nämlich die Kausalkette der Ereignisse des Verhaltens war für Descartes folgendermaßen. Auf der Oberfläche des Körpers befinden Sensoren, die stören die Flüssigkeit, die in den neuronischen Schläuchen sich bis zum Hirn fortsetzen. Das Hirn wird dann erschüttert. Es erschüttert dann den Sitz der Seele, der in der Epiphyse zu finden ist. Die Epiphyse sagt dann, sollst du die Beine, sollst du die Füße, sollst du den Kopf, sollst du die Hände bewegen. Und dann schickt man über diese Schläuche, die miteinander verknüpft sind, indem ein Schlauch in den anderen einmündet, zur Bewegung des Körpers. Er schreibt in dieser La Passion de l'âme die folgenden Sachen, das finde ich faszinierend. In addition, ich lese das auf Englisch, in addition to the fact that these different movements of the brain cause our soul to have various sensations, they can also, without it, cause the spirits to take their course toward certain muscles rather than toward others, and thus move our parts. I shall prove this here only by one example. If someone suddenly places his hand before our eyes as if to strike us, even though we know him to be our friend, that he does it only in jest, and that he will take care to do us no harm, we have always difficulty in not closing our eyes. This demonstrates that it is not by the intervention of our friend that they are closed, since it is against our will, but that it is because the machine, our body, is so composed that the movement of that hand toward our eyes arouses another movement in our brain, which leads the animal spirits into the muscles that cause the eyelids to close. Und hier ist ein typischer Fall einer trivialen Maschine. Man macht das und etwas ganz Bestimmtes kommt auf der anderen Seite heraus. Also Descartes, der Erfinder der trivialen Maschine, um die geistigen Funktionen zu interpretieren. Mache ich einen weiteren Sprung zu einem anderen Menschen, zu Ende des 19. Jahrhunderts. Und es ist Santiago Ramón y Cajal. Diesem Menschen ist es gelungen, mit einer genialen neuen Färbungsmethode von Nervzellen, sie so deutlich unterscheidbar zu machen von allen anderen umgebenden Zellen, sodass seine mikroskopischen Präparate Erstaunliches gezeigt haben. Was haben die gezeigt? Sie haben gezeigt, dass die Nervenfasern nicht ineinander münden, also Stoma ist der Mund, anastomotik sind, sondern bevor sie auf eine neue Nervenzelle stoßen, sich abschließen, ein Ende hat. Bouton terminals. Dann kommt ein kleiner Spalt, der heute synaptischer Spalt heißt, und dann geht es erst weiter mit der nächsten Zelle. Er hat versucht, Ramón y Cajal hat versucht, in verschiedensten Sitzungen, Tagungen, seine Beobachtungen mitzuteilen. Aber niemand hat ihm zugehört. Jeder hat gesagt, um Himmels Willen, da kommt dieser verrückte Spanier schon wieder, was wollen wir denn mit dem Mann machen? Immer besteht er darauf, dass da etwas nicht zu sehen ist. Er glaubt immer, etwas, was nicht zu sehen ist, gibt es nicht. Er hat einfach nur so schlechte Präparate. Ein historischer Moment in der Hirnforschung war, wie Ramón y Cajal zu einer Berliner Konferenz im Jahre 1886 kam, wo er eingeladen war, seine Sachen vorzuführen. Mit größter Vorsicht hat er seine Präparationen gebracht und hat seine Mikroskope aufgestellt und hat die großen Meister, die dort versammelt waren, eingeladen, sich seine Präparationen anzuschauen. Und jetzt berichte ich aus seinem unglaublichen Buch, ich empfehle das sehr zu lesen, zauberhaft geschrieben und faszinierend, Recuerdas de ma vida. Und da lese ich vor, was da passiert ist. As was to be expected, these savants, die Großmeister der Neurophysiologie und Neuroanatomie, then world celebrities, began their examination with more skepticism than curiosity. Undoubtedly, they expected a fiasco. However, when they had been paraded before their eyes, in a procession of irreproachable images of the utmost clearness, the axons of the granules of the cerebellum, the pericular basket endings, the mossy and climbing fibers, the bifurcation and ascending and descending branches of the sensory roots, the long and short collaterals of the columni with the wider beta, the termination of the retinal fibers in the optic lobe, etc., etc., the supercilious frowns disappeared. Finally, the prejudice against the humble Spanish anatomist vanished, and warm and sincere congratulation burst forth. Das ist ein erstaunlicher Moment in der Geschichte der Hirnforschung, denn nachher hat Kölliker, einer der großen Forscher zu der Zeit, öffentlich bei dem, Kongress verlautbart, meine Damen und Herren, Santiago Ramón y Cajal hat zum ersten Mal nachgewiesen, dass die Nervenenden nicht mit den Nachbarnerven zusammenlaufen, sondern dass sie einen Spalt haben, denn damals wurde es dann der synaptische Spalt genannt. Mit dieser Beobachtung von Cajal entstand eine völlig neue Perspektive, das Nervensystem zu betrachten. Nämlich die Idee, es als eine triviale Maschine hat sich geändert und man konnte jetzt über die Errechnungsmöglichkeiten im Nervensystem sprechen. Ich möchte kurz jetzt auf den letzten Referenten stoßen, mit dem ich sprechen möchte, und das ist Warren McCulloch. Warren McCulloch, wie er sich selbst nannte, ein Neurophilosoph auf der Universität von Illinois, später at MIT, hat diese Beobachtung Cajals zur äußersten Konsequenz getrieben. Er hat nämlich gesagt, wenn verschiedene Fasern auf eine Nervenzelle führen, dann können die verschiedene Funktionen durchführen, zum Beispiel Inhibition, Facilitation, also logisch gesprochen ein Nein oder ein Falsch, logisch gesprochen ein Ja oder ein Richtig oder Wahr. So könnte man eine Nervenzelle sozusagen als einen elementar logischen Rechner auffassen. Und wenn ich das machen kann, dann kann ich vielleicht den Propositionskalkül aus der Logik auf ein Nervnetz übertragen. Und in der Tat ist ihm das gelungen. Er hat das berühmte Papier geschrieben, a logical calculus of ideas immanent in neuroactivity. Und hier hat er gezeigt, dass in der Tat jeden Satz, jede Proposition, die Sie aussprechen wollen, kann man in ein logisches Netzwerk übertragen, welches sich dieser sogenannten artifiziellen Neuronen bedient. Das war damals wie ein Triumph gesehen worden. Man hat gesagt, jetzt verstehen wir, jetzt wissen wir, wie das Nervensystem funktioniert. Aber dieser Triumph hat leider nicht sehr lange gehalten. Denn schon nach ein paar Jahren hat sich drei Schwierigkeiten gezeigt. Die eine Schwierigkeit war, das war das hermeneutische Prinzip. Das hermeneutische Prinzip sagt, es ist der Hörer und nicht der Sprecher, der die Bedeutung eines Satzes definiert. So kann man also nie eine Beschreibung so machen, dass sie eindeutig ist. Die zweite Schwierigkeit war, dass diese gezeichneten Nervnetze einfach viel zu groß sind, um überhaupt durchgeführt zu werden. Für manche Leute haben sich das Volumen dieser Nervnetze ausgerechnet und für manche Netze, die gewisse Verhalten zu beschreiben hatten, war das Universum zu klein. Und das dritte war, dass wenn man ein solches Netz gebaut hat, synthetisch zusammengebaut hat, kann man nicht prüfen, ob es richtig zusammengebaut ist, denn es analytisch kann man es nicht erklären.